So, dann starten wir. Ich habe die Freude und die Ehre, den Herrn Dr. Frank Weinreich vorzustellen. Nein, diesmal kommt nichts Böses. War auch beim letzten Mal. War beim letzten Mal nicht böse. Nein, der Frank ist sicherlich vielen bekannt. Unter anderem über seine Internetadresse, Internetseite, besser gesagt, Polyneuos, ne? www.polyneuos.de. Ganz viel zu Tolkien publiziert und ist ja, oder kommt ja eigentlich aus der Kommunikationswissenschaft und Philosophie, hat auch in dem Bereich viel geschrieben und publiziert. Und was auf jeden Fall worauf ich auf jeden Fall noch hinweisen möchte, ist in dem Zusammenhang, dass die Fantasy-Einführung von Frank, wenn also da jemand Interesse haben sollte, die habe ich immer mit, kann man bei mir als sein Verleger sozusagen oder eben auch dann signiert beim Frank erwerben zu einem Tolkien-Tag-Preis, der immer günstiger ist als der normale Preis. Also wer Interesse hat, kann sich gleich einfach da mal kurz bei mir melden. Heute wird der Frank uns etwas... Lies mal selber vor. Mein Gott. Einen Vortrag halten über die mythologischen Quellen Mittelerdes. Und den habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehört. Da bin ich ganz gespannt.
Ja, danke. Das ist so, wenn man mal ausnahmsweise ohne Beamer arbeitet. Ne,
da gibt's kann man mal nicht so
zurückgucken. Gibt es nichts zum Ablesen. Ne? Ja. An Englishman in Fairy ist der Vortrag überschrieben. Aber Untertitel eben, die mythologischen Quellen Mittelerdes. Mythen sind ein entscheidender Teil von der Herr der Ringe und allen anderen Geschichten aus Mittelerde. Die Erzählungen rund um Arda, wie Tolkiens Welt in der Elbensprache Quenya genannt wird, begannen als Heimstatt für die von Tolkien erfundenen Sprachen. John Ronald Reuel Tolkien war bekanntlich im Hauptberuf ein geachteter Professor an einer geradezu ikonenhaften Institution der Gelehrsamkeit an der Universität von Oxford. Er war Philologe aus Berufung und widmete einen großen Teil seines Lebens dem Studium von Sprachen in allen Aspekten. Doch es blieb nicht beim Studium bestehender Sprachen. Tolkien war auch linguistisch kreativ tätig und erfand Sprachen, ganz wie kleine Kinder Sprachen erfinden. Aber auf einem ganz anderen, aber schon als Kind und für ein Kind hohen Niveau, und später als Erwachsener natürlich ungleich kenntnisreicher und ausgefeilter. Seine Sprachen bestanden aus umfangreichem Vokabular und logisch konsistenter Grammatik, sowie vor allem einem eigenen, gewachsenen, geschichtlichen Hintergrund, den er zu Recht für unabdingbar für den Echtheitscharakter einer Kunstsprache ansah. So wurde aus dem heimlichen Laster der Sprachspielerei, wie er es einmal in einem Aufsatz nannte, schon bald der Wunsch, den Sprachen eine ganze Welt zur Heimat zu geben. Ob nun die Sprachen die Erzählungen von Mittelerde bedingten oder ob die Erzählungen sich in anderen Sprachen ausdrücken wollten, ist heute nicht mehr entscheidbar. Aber die Entstehung der Welt Mittelerde als Heim seiner Sprachen gab Tolkien dann die Idee und das Verlangen ein, eine Mythologie für England zu schreiben. Ich möchte im Folgenden aber nicht einfach die Quellen aufzählen, aus denen Tolkien für den eigenen Mythos schöpfte. Wahrscheinlich kennen Sie die sowieso. Diese Quellen werde ich eher am Rande erwähnen. Eigentlich geht es mir darum, aufzuzeigen, welche Rolle Mythologie und Überlieferungen insgesamt für Mittelerde sowie für das Genre Fantasy im Allgemeinen haben. Tolkien jedenfalls befand seine Heimat England könne im Gegensatz zu Skandinavien, Griechenland, Italien oder auch Deutschland auf keine eigene Mythologie und Sagenwelt zurückschauen, wie es die Geschichten Homers oder die Sagen um Siegfried und Dietrich von Bern sind. Der Herr der Ringe, mehr noch aber das Silmarillion, das eigentliche Geschichtsbuch Mittelerdes, diese Bücher sollten diese Lücke in gewisser Weise füllen. Ihm war dabei durchaus bewusst, dass ein einzelner Mensch in der Moderne keine Chance haben würde, ein mythologisches Erzählerbe aus dem Ärmel zu schütteln. aber er wollte schon doch sehen, wie weit man als Einzelner wohl auf diesem Weg kommen könnte. Und wenn man sich den Verbreitungsgrad der Mittelerde-Dichtung heute anschaut, kann man nur sagen, dass es Tolkien gelungen ist, Gandalf und Sauron mindestens so bekannt zu machen wie Agamemnon und Priamos. Manch ein bildungsbewusster Humanist mag das bedauern, aber vielleicht kann er auch damit versöhnt werden, dass Tolkiens Mittelerde sich des Mythos und des mythischen Denkens bedient und damit an Werte und Bilder anknüpft, die die Menschheit schon immer begleiteten. Diese Quellen seiner Werke hat Tolkien nie geleugnet. Schon die Frage danach dürfte ihm schwerlich in den Sinn gekommen sein. Er lebte so tief innerhalb des europäischen philologischen Erzählerbes, dass dessen mythologische Bilder zu einem selbstverständlichen Teil seines Denkens geworden waren. Natürlich griff er auf die antiken und mittelalterlichen Sagenwelten zurück, denn sie bestimmten sein Denken. Ein erstens hochgebildeter Engländer der oberen Mittelschicht, der zweitens 35 Jahre als Professor für Sprachen in Oxford tätig war, dessen größte persönliche Leidenschaft drittens die europäische Sagenwelt war, ein solcher Mensch lebte so sehr innerhalb dieses mythischen Kosmos und war sich dessen Einfluss auf das Denken der Menschen bewusst, dass ihm die Idee der bloßen Möglichkeit einer plagiierenden Aneignung dieses Stoffes gar nicht gekommen wäre. Und in der Tat ist eine Urheberrechtsverletzung am mythologischen Erzählgut gar nicht möglich. Fantastische Erzählstoffe entstanden an steinzeitlichen Lagerfeuern und haben sich seitdem strukturell und thematisch nur in Nuancen verändert. Bezüglich der Entstehung Mittelerdes machte Tolkien sich trotzdem einmal die Mühe, als direkte Einflüsse explizit zu nennen. Da gab es das Griechische und das Keltische, das Römische, das Deutsche, das Skandinavische und das Finnische. All die haben mich sehr stark beeinflusst. So verstanden ist die Übernahme bekannter mythologischer Themen und Bilder in Mittelerde nichts weiter als ein Arbeiten mit Archetypen, die benötigt werden, um epischen Erzählungen erstens einen angemessenen Rahmen zur Verfügung zu stellen und zweitens deren Verständnis seitens des Publikums überhaupt erst zu sichern. Trotzdem wird immer wieder die Frage nach der Originalität des Tolkienschen Denkens aufgeworfen und angezweifelt. In den letzten Jahren führte ich mehrfach Gespräche oder hatte Korrespondenz über das Thema Tolkiens Quellen. In diesen Gesprächen klang öfter der Verdacht an, dass Tolkien geklaut habe, da man schließlich eine Reihe von Motiven bis hin zu Eigennamen, wie beispielsweise die Namen aller Zwerge aus dem Hobbit, dass man die aus älteren Quellen kenne. Weiter wird dann manchmal darauf hingewiesen, dass Tolkien auf der anderen Seite aber jede Verbindung Mittelerdes mit der verbürgten Geschichte unserer Erde zurückweise und behaupte, dass Mittelerde eigenständig sei. Ist das dann vielleicht sogar ein Hinweis darauf, dass Tolkien bewusst verschleiert, wo die Wurzeln seiner Werke liegen, dass er also vielleicht sogar lügt, um die eigene Originalität hervorzuheben? In einer Mail, die mich vor einiger Zeit erreichte, wurde dieses Problem an Tolkiens Aussage aufgehängt, dass er einmal behauptet hat, dass zwischen seinem Ring und dem Ring der Nibelungen keine Beziehung bestünde, außer dass beide Ringe rund seien. Saurons Ring und der Nibelungen haben nichts miteinander zu tun? Hatten sie auch nicht. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie die Leute es meinten, die damals diese Frage an Tolkien richteten. Die wollten Parallelen zu Wagner und dem deutschen Nationalsozialismus aufweisen und Tolkien, wie es später noch oft geschehen sollte, in die arisch-faschistische Ecke stellen. Und Mittelerde hat wirklich auch inhaltlich nicht viel mit den dunklen und tragischen Fantasien rund um die Nibelungen zu tun, obwohl natürlich richtig ist, dass Tolkien seine Welt stark an die nordische und germanische Sagenwelt anlehnte. Dies bestritt er aber auch nie, sondern erklärte bereitwillig und gerne, worin die Verbindungen bestehen. Doch die enge Verbindung zum Nordischen und seiner Mythologie hat eine biografische Begründung, auf die ich in ein paar Minuten eingehen werde. Gerade der Unterschied zu den Nibelungen aber ist groß und wichtig. Die Nibelungensaga, das ist Tragödie. Alles, was dort angepackt wird, geht schief. Egal wie die Helden sich abrackern, das Schicksal erzwingt ihr Scheitern. Das gibt es natürlich auch im Silmarillion, aber eigentlich verkünden Mittelerde und besonders der Herr der Ringe eine frohe Botschaft. Alles wird gut, auch wenn einiges in dieser Welt mit unvermeidbaren Opfern erkauft werden muss. Und dass alles gut wird, beruht auf der christlichen Grundhaltung Tolkiens, die mit den nordisch und Ragnarök inspirierten Sagen um die Nibelungen unvereinbar ist. Doch zurück zur Eigenständigkeit Mittelerdes. Sollte man die anzweifeln? Nun, das ist eine Frage, die man erst beantworten kann, wenn man geklärt hat, was Eigenständigkeit bedeutet. Einer meiner akademischen Lehrer, der Philosoph und Historiker Kurt Flasch, hat mehr als einmal behauptet, dass jeder, der meine, dass er einen eigenständigen Gedanken entwickelt habe, nur nicht tief genug in die Quellen geschaut hätte. Und da hat er bei aller Zuspitzung nicht Unrecht, denn Eigenständigkeit im Denken besteht immer nur so weit, als sie sich im Zusammenfügen von Bekanntem zu neuen Aussagen und Werken ausdrückt. In denen tritt dann die Kreativität des Künstlers oder Wissenschaftlers zutage. Schon im Mittelalter und später von Newton auch explizit für die Naturwissenschaften ausgedrückt, wusste man, dass wir alle im Denken sozusagen auf den Schultern unserer Vorgänger stehen und nur deshalb weiter blicken können als sie. Das ist das erste Mal ausgedrückt im 12. Jahrhundert im Methodologikon des Johannes von Salisbury. Wissen, aber auch Geschichten bauen aufeinander auf und werden weiterentwickelt. Das ist noch lange kein geistiger Diebstahl und wird so sogar in der Rechtsprechung anerkannt, die den Begriff der Schöpfungshöhe kennt, der genau davon ausgeht, dass Erkenntnisse und Erzeugnisse aufeinander aufbauen und der ausdrücklich anerkennt, dass Kreativität auf Existierendes zurückgreift und dass niemand aus dem leeren Raum herausschöpft. Was aber ist das, was die Leserin, der Leser, was Sie als Publikum alles kennen, bevor Sie den Einband des Herrn der Ringe zum ersten Mal aufschlagen? Einige Elemente, die oftmals als Indizien für fremde Einflüsse aufgeführt werden, sind unter anderem ein Drache mit einer verwundbaren Stelle, am sonst für Waffen undurchdringlichen Körper, Zauberringe verschiedenster Art, Zwerge und ihre typisch nordisch-germanische Charakterisierung als grummelige Schmiede und Kämpfer, sowie ein geborstenes Schwert. All dies findet sich in Sagen, all dies findet sich im Herrn der Ringe bzw. dem Hobbit. Doch es geht noch weiter. Auch ganz zentrale Erzählmotive, wie die Schöpfung der Welt aus der Musik der Mittelerde seine Entstehung verdankt, sind bekannt und lassen sich bis zum mehr als 2500 Jahre alten Konzept der Sphärenmusik des Pythagoras zurückverfolgen. Was ist Musik anderes? So deuten zumindest die alten Griechen und auch Tolkien an. Was ist sie anderes als eine kognitiv-emotionale Äußerung in der Art von »Am Anfang war das Wort«? Auch die verschiedenen Arten der Korruption der Schöpfung durch eine Art Teufel und dessen mehr oder weniger willfährige Gehilfen ist natürlich nicht erst Tolkiens Imagination zu verdanken gewesen. Die verschiedenen Ausprägungen der Verderbnis von Herrscherinnen und Herrschern ist dann sogar nicht nur der Sagenwelt, sondern eher dem realen Leben entnommen. Das alles hat Tolkien aber auch nie bestritten oder zu verbergen versucht. In seinen Briefen, in Vorträgen, in den wissenschaftlichen Werken weist der Autor immer wieder selbst auf die altbekannten Themen hin und sagt auch mehrfach, das habe ich daher, das kommt von dort. Es kann also überhaupt keine Rede davon sein, dass er die Leser über die Herkunft seiner Bilder, Symbole und Mythen im Unklaren lässt. Und das könnte er auch nicht, selbst wenn er es beabsichtigt hätte. Allzu offensichtlich sind sowohl die Motive, aber auch die biografischen Verbindungen Tolkiens zu seinen fiktionalen Themen. Und teilweise sind die Quellen so offensichtlich, dass sie nicht nur klar erkennbar sind, sondern zudem eine tragende Funktion als tiefenschärfe verleihende Verbindung von realweltlicher und tolkienscher Mythologie aufweisen. Es sind dann gerade die ins kulturelle Fleisch und Blut übergegangenen Motive, die zu selbsterklärenden Elementen der Geschichte werden, ohne die der Sinn des Gesagten sich nicht angemessen erschließt. Ich denke beispielsweise an den als defizitär ausgewiesenen Materialismus des Drachen Smaug, an die animistische Spiritualität der Ents, die zu Bäumen und der Bäume, die fast zu Ents werden können, sowie an die Wissenschafts- und Technikfeindlichkeit, die durch die Laboratorien und Werkstätten und die Vielfarbigkeit Sarumans repräsentiert werden, die ihrerseits für den Demiurgen und dessen Stümpern mit der göttlichen Schöpfung stehen. Und von diesen Beispielen gibt es noch mehr. Und alle die würden wir nicht verstehen, wenn sie nicht auf Motiven aufbauten, die in unser kulturelles Fleisch und Blut übergegangen sind. Aber, so doch noch einmal der Einwand von eben, aber hat der Autor die Verbindungen zwischen seiner Welt und unserer Welt nicht immer verneint? Ja schon, aber nur in einer bestimmten Weise. Ja, er war, wie man salopp sagen könnte, äußerst angefressen durch jegliche Allegorisierungsversuche, die seine Welt als Spiegel von Ereignissen und Motiven unserer Welt zu sehen versuchten. Insbesondere, wenn sie sein Werk als Kronzeugen für eigene Ansichten zu benutzen versuchten. Daher stammt auch die harsche Reaktion auf den Vergleich mit dem Ring der Nibelung, denn mit dieser Unterstellung sollte ja mehr angedeutet werden als die bloße wissentliche Aufnahme eines alten mittelalterlichen Motivs. Zu diesem Zeitpunkt waren die Nibelungengeschichte und Wagner von den Faschisten schon vereinnahmt worden und es sollte versucht werden, Tolkiens Mittelerde in die gleiche Richtung zu bringen. Diese Unterstellung war zu großen Teilen der Versuch einer Art politischer Instrumentalisierung, sodass des Autors entschiedene Gegenwehr verständlich ist. Was Tolkien durch die Aufnahme von Sagenmotiven gemacht hat, war aber sowieso keine reine Allegorisierung im Sinne eines platten »Dies Motiv steht für jene Aussage«, sondern ein Spiel mit den Elementen der Fairy. Fairy oder Märchen, Fantasy, Sage, die haben immer die gleichen übernatürlichen Motive und wiesen sie schon immer in gleicher Art auf. In einer Art, die in prähistorischer Zeit an Dutzenden Lagerfeuern in der ganzen Welt gleichzeitig erfunden wurden. Und sie wurden erfunden, weil diese Motive das beschreiben, was Menschen, eben weil sie Menschen sind, überall gleichermaßen fürchten und erhoffen. Da kann es nicht verwundern, dass Drachen Macht in Ringen oder Zeptern oder Talismanen, was auch immer, dass Zwerge geborstene und wiederhergestellte Symbolik und so weiter, dass all dies immer wieder auftaucht. Kann man Tolkien aber, wenn schon nicht das Klauen, dann doch vielleicht Fantasielosigkeit vorwerfen? Etwa weil er ein paar Zwergennamen aus der Kalevala genommen hat und sich eines ganzen Handlungsstranges dieses finnischen Epos bediente? Eher nicht. Es dürften vielmehr Liebe und der Versuch, etwas zu erhalten und weiterzutragen gewesen sein, die sein Schreiben inspirierten. So zumindest bei den Zwergennamen. Und Turin Turambar, der einem breiteren Publikum jetzt durch die gesonderte Ausgabe des Buches Die Kinder Hurins bekannt wurde, was ist mit dem? Das ist ja nicht nur die finnische Kalevala bzw. Kullervo, das sind auch Sigurd, Ödipus und viele andere gleichartige Motive. Und Turin ist nur ein Beispiel. Nehmen wir die Liebespaare Arwen und Aragorn, Beren und Lúthien. Das ist natürlich die Romeo- und Julia-Thematik, die aber auch Shakespeare nicht erfunden, sondern nur zu höchster Meisterschaft gebracht hat. Ist das also Fantasielosigkeit? Nein, ich denke nicht, denn es gibt gar nicht so viele wirklich bewegende Themen in der Gefühlswelt der Menschen. Es geht darum, diese paar aufrüttelnden, mitreißenden Topoi so zu erzählen, dass sie wirken. Und daran haben sich Erzähler und Schriftsteller überall immer wieder versucht. Die besten Versuche bleiben erhalten und stehen nun nebeneinander zu uneingeschränktem Genuss. Tolkien beschreibt, wie Verlin Flieger sagt, einfach Basics, Grundlagen. Grundlagen, die zum menschlichen Leben und seiner imaginativen Kraft gehören. Das sind Motive, wie Flieger sagt, die in allen Mythologien auftauchen. Und sie tauchen dort auf, weil sie wirken, weil sie den Leser und Zuhörer bewegen und ihn in Verbindung mit dem bringen, was zeitlos wichtig ist. Der Venezianer Carlo Gozzi, ein Zeitgenosse Goethes, bemerkte einmal, dass es nur 36 verschiedene Situationen gäbe, die die dramatische Erzählung darstellen könne. Wenn Gozzi damit plus minus ein paar Situationen nur annähernd recht hat, und das glaube ich, dann ist es nicht verwunderlich, dass dieselben Erzählstrukturen und Erzählmotive uns immer wieder begegnen. Und dann kann man auch keinen Vorwurf erheben, wenn die eine oder andere bekannte Situation auch in Mittelerde zu finden ist. Wenn man dann heute fantastische Geschichten erzählt, dann kann man gar nicht anders, als diese Elemente auch zu benutzen. Natürlich in Abhängigkeit vom Kulturkreis des Erzählers. Das ist aber kein Plagiieren oder Allegorisieren, sondern es ist die Sprache, die in Märchen eben gesprochen wird. Das sind die Sprache und die Dramaturgie, die in Fantasy unausweichlich sind. Wer dem ausweichen will, darf sich dem Genre eben nicht aussetzen. Das Kreative und Neuartige der Erzählung entsteht durch die Anordnung dieser Elemente und die Beziehungen, in die sie gesetzt werden. Manchmal plus einiger neuer Dinge, wie beispielsweise der wirklich von Tolkien erfundenen Hobbits. Sowie der Art und Weise, in der die Handlung aufgelöst wird. Und das kann eben dumpfbackig mit einem Bleistift von einem zum anderen Ohr gestochen geschrieben sein, wie bei John Normans unsäglicher Welt Gore oder in den schlechteren Werken von Alan Bird Acres. Oder es wird überzeugend gelöst und wunderbar erzählt, wie bei Tolkien. Ein paar Worte nun noch zum Titel meines Vortrages, An Englishman and Fairy. Wie gesagt, steht die Ausarbeitung einer Erzählung in Abhängigkeit vom Kulturkreis der Erzählenden. Das ist bei Tolkien nicht anders. Nun ist Tolkien immer wieder auch vorgeworfen, dass er rassistisches, chauvinistisches, eventuell sogar faschistisches Gedankengut verbreitet. Es gibt Glück.